Schönen guten Tag, liebe Lea. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Oh, sehr gerne. Hallo Jan. Mein Name ist Lea Spirig. Ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin von Gesichter und Geschichten, gleichzeitig Produzentin, Inputerin und Redaktorin. Dann habe ich mein eigenes Talkformat unter dem Label Lealität. Dort zeige ich queere Menschen, interviewe queere Menschen, gebe ihnen eine Plattform. Und nebenzu bin ich noch DJ.
Ich habe mich so gefragt, als ich dich ein bisschen mit dem Stoff auseinandergesetzt habe, würdest du dich auch als Aktivistin bezeichnen?
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich bin ja auch Journalistin. Aber natürlich, jetzt gerade in Bezug auf queere Themen, natürlich habe ich da etwas Aktivistisches. Ich gehe an der Pride auf die Strasse, ich stehe an, ich finde, ein Outing für mich ist etwas Politisches. Ich will Sichtbarkeit schaffen und will Vorbilder zeigen. Und das ist natürlich alles aktivistisch, ja.
So rausgehen und so, ja. Ist das nie schwierig gewesen für dich?
Nein, ehrlich gesagt, nein, ist es nicht. Das hat sicher damit zu tun, wenn ich aufgewachsen bin. Also ich habe ein heterosexuelles Elternpaar und im gleichen Haus hat mein lesbische Gotti gelebt. Das ist die Schwester von meinem Vater.
Okay, ja.
Das heisst, ich bin mit dem in einer absoluten Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Ich habe einfach gewusst, entweder es ist so oder anders oder es ist beides. Ja. Und habe das wirklich früh, also als Teenager, habe ich gemerkt, okay, die Jungs interessieren mich so gar nicht. Und dann habe ich das total natürlich einfach zum Thema gemacht und gesagt. Und bin selber zum Glück nicht angeguckt. Aber ich habe dann gesehen, rundum, mal, es gibt Menschen, die es nicht ganz so einfach haben.
Wie ist es denn für dich, wenn jetzt du auch rausgehst und eben dich kennt man durch SRF und so? Wie ist denn auch die Flughöhe? Also, machst du dir Gedanken, wenn du etwas sagst, dass es ein bisschen eine Fallhöhe haben könnte? Oder gehst du einfach mal drauf los?
Wahrscheinlich macht man mir zu wenig Gedanken. Ich bin ein Mensch, der das Herz schon auf der Zunge trägt und wo auch Sachen.
Ich kenne es
in dem Fall. Sachen will zulassen. Also, ich hätte es nicht irgendwo. Ja, ich finde, es macht mich auch aus, die Authentizität.
Das ist so.
Und das will ich auch in meinen Gesprächen, wenn ich Interview führe, ich gebe ja dort teilweise auch von mir ein bisschen etwas preis. Es ist mir irgendwie auch wichtig, dass ich da nicht irgendetwas verstecke.
Wie ist denn Leo zum Journalismus gekommen?
Hey, ich habe mal eine Schauspielschule gemacht, vor einiger Zeit. Und habe nachher also gemerkt, okay, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wahnsinnig viel mehr Talent haben als ich. Ich habe dann überlegt, was interessiert mich am Theater oder an Theaterstück. Und bin dann auf die Sprache gekommen und habe gefunden, ich will mit Sprache arbeiten. Medium Film hat mich sowieso auch interessiert, weil ich in der Schauspielschule noch nicht wusste, ob ich richtig Bühne oder richtig Film will. Das war wie noch offen gewesen. Und habe dann Journalismus studiert und dann relativ gleich im Studium gemerkt, ich will zu SRF. Und ja, da bin ich dann auch gelandet.
Was macht die Faszination vom Journalismus?
Es sind im Fall verschiedene Sachen. Also für mich ist es sicher, dass man Menschen, jetzt in meinem Fall oft Frauen, porträtieren, fördern, vorstellen, zeigen. Das ist für mich ein grosser Teil. Jetzt, ich bin auch in einer Position im Input, wo ich mit auswähle, was für Themen machen oder passieren bei uns in der Sendung. Und jetzt Gesichter und Geschichten ist eine Sendung, die sehr breit ist, sehr viel Platz hat, auch viel persönliches Platz hat. Wir zeigen KünstlerInnen von einer oftmals nochmal anderen Seite. Wir reden nicht explizit oder nur über ihre Kunst, sondern eben auch über sie und wie sie zu der Kunst kommen. Und das finde ich, das ist einfach ein interessanter Zugang.
Ist denn das immer schon klar gewesen, dass du so ein Medium machen willst, im Journalismus, Leute zeigen, mit Leuten?
Ja.
Eine Plattform.
Ja. Also mir ist es auch, mir geht es, obwohl ich jetzt ein Format habe, das sogar meinen Namen trägt, aber mir geht es gar nicht mal so fest um mich. Ja.
Ja, das also irgendwo, ich habe etwas Ähnliches gemacht, sehe ich das schon auch. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer dann für mich der Benefit, wenn ich es gegenüber, wenn ich das Leuchten von den Augen ja. sehe und sie mir von ihrer Hobby oder Passion oder einfach von sich selber preisgeben, dann habe ich für meinen Job, also dann ja. habe ich meinen Benefit. Dann geht es nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen.
Nein, null.
Nein, also ich kann schon auch, also wenn es darum geht, eben wieder aktivistisches ja. Interview zu machen, ja. wenn jetzt jemand aus der Politik kommt, dann lernen natürlich schon anders an,
ja, ja.
aber immer aus Respekt.
Ja.
Was, wenn jetzt du in deinen Talks, wenn wir jetzt über Talks reden, was willst denn du erreichen? Also nicht erreichen ist vielleicht ein grosses Wort, aber was ist denn so wichtig in deinen Talks? Das Gegenüber zu zeigen, oder?
Also eigentlich sind glaube ich zwei Sachen, okay. die wichtig sind. Zum einen ist es, Vorurteile abzubauen. So viele Menschen haben Stereotype im Kopf zu, also das kennst du selber ja. auch, sie haben es zu queeren Menschen, jetzt Thema Trans ist für viele noch wahnsinnig weit ja. weg und mir geht es darum, Menschen zu zeigen und Nähe zu schaffen. Also dass die Leute wie einen Zugang plötzlich bekommen zu Themen und das bekommen sie halt durch Leute. Und in meinem Tag sind das Leute, die in der Öffentlichkeit schon stehen. Das heisst, die haben sie vielleicht schon irgendwo gesehen, können sie irgendwo ja, einordnen. Und dann kommt die persönliche Geschichte dahinter. Und das finde ich wie, dass, also das ist für mich eine Arbeit, die eben wirklich sollte Vorurteile abschaffen. Zum einen plus, es sollte Vorbild schaffen für Menschen, die vielleicht noch jung sind, noch nicht gelten oder nicht gelten, die irgendwo auf einem Weg sind und sehen, hey, wir sind nicht allein. Also es ist wie so, dass, ja, es gibt auch ein Buch, das eine Kollegin von mir geschrieben hat, oder Kolleginnen, Vorbild und Vorurteile, und es ist eigentlich genau das, um das geht es, auch in meinem Tag.
Wie bereitest du dich vor auf deine Talks?
Also natürlich, ich recherchiere und ich habe ganz selten einen Tag mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Okay. Also ich da vorher, oder jetzt, wenn ich sie nicht kenne, dann sind da einiges an Telefongesprächen vorab. Außer das ist jemand, der sagt, hey, weißt du, ich bin total easy, ich komme einfach. Das gibt es auch.
Okay.
Aber jetzt Menschen, die nicht oft, also ich habe jetzt den Kurt in Orlik, das ist nach seinem Coming-out, habe ich das erste grosse Interview gehabt. Ich meine, das war ein Jahr Vorarbeit gewesen. Wir haben viel telefoniert. Und
ja, auch die Branche ist ein ich zeige gerade die einfachste, die sich dort drinnen bewegt. Also
ja, ja.
Aussen wahrgenommen.
Absolut. Und eben, ich meine, Menschen, bei mir ist es wichtig, ich will Echtheit, ich will Nähe schaffen und da müssen die Leute auch bereit sein dazu. Also sie müssen bereit sein, quasi Masken abzulegen, sie müssen, ja, sie müssen bereit sein, für den Weg mit mir zu gehen, dass es ein Gespräch ist, wo etwas bringt.
Ja, wenn du halt dann so die Masken, die du dir natürlich aneignest, hier lässt, weißt du auch nicht, was für Eigendynamiken das kann bewirken, oder? Mhm. Wie bereitest du denn auch Gäste vor? Aber das könnte ja auch passieren, dass eine Dynamik kann passieren.
Also bei mir ist es so, wir haben immer drei verschiedene ja. Drehlocations. Mhm. Und ich schaue, je nachdem, ich habe meistens das gleiche Kamerateam dabei, ich wechsle da nicht gross ab. Und ich schaue, dass wir, bevor wir wirklich aufzeichnen, noch mal ein bisschen Zeit haben, auch fühlt es sich gegenüber wohl, ist alles in Ordnung. Das ist mir auch wichtig, dass man dort zuerst wie eine intime Atmosphäre kann schaffen kann, dass sich mein Gegenüber wohlfühlt. Also das ist eigentlich viel an Vorbereitung passiert dann doch auf Platz, also nach der Recherche. Die habe ich gemacht, die Bücher habe ich gemacht, aber Es ist eine gute Atmosphäre zu schaffen, das Gegenüber abzuholen und dann merken, dass das Gegenüber merkt, dass es mir vertrauen kann.
Ja, wie nimmst du jetzt auch Gesellschaft wahr? Ich habe ein paar Sendungen von dir geschaut, ich habe auch gemerkt, eben das Thema wird immer grösser, es wird auch akzeptierter, aber es kommt Raum über, wie nimmst du es wahr? Seit du dein Coming-out gehabt hast.
Oh.
Ja, nein, aber das würde mich jetzt einfach interessieren. So, aus der Perspektive von jemandem Betroffenen, der zu seinem Thema steht, und die Aussenwahrnehmung aus der Beobachterszene, die sie auch schon länger betreut oder mitbegleitet.
Also, wie sich verändert hat, seit meinem Coming-out bis jetzt. Ja. Ah, massiv. Also ich hatte mein Coming-out im 96. Das ist doch schon ein paar Jahre her. Hey, und dort, also ich meine, ich habe, glaube, zwei Lesben kennt. Tella von Sinnen und Martina Navratilova. Das ist wenig.
Ja, das ist...
Hat mit mir sehr wenig zu tun, die Frauen. Ich weiss noch, ich bin dort auch so mit 16, 17 so das erste Mal an irgendwelche Demos und in Ausgang und halt geschminkt, also so wie ich halt ausgesehen, geschminkt und mit High Heels und das ist gar nicht mal so gut angekommen. Das ist noch eine komplett andere, also es war wirklich noch alles anders gewesen. Und das ist jetzt natürlich die queere Bubble, die ist bunt, die ist vielfältig, das ist komplett eine andere Geschichte.
Ja, also ich nehme es ja viel auch wahr in Bezug mit Behinderung, dass die queere Community sehr offen ist, auch sehr wohlwollend, kritisch. Also wenn ein Feedback kommt, ist es meistens wohlwollend. Mhm. Da habe ich eine andere Erfahrung gemacht, vor allem mit meiner Sendung. Also nicht gegen mich, sondern dass ich mich wollte, mit dem Gendern mich auseinandergesetzt und dann halt auch Gendern da in den ersten zwei Sendungen nicht, weil ich so unter Stress gestanden bin, dass ich so wenig Sauerstoff wie sie raufgekommen ist, dass ich einfach froh war, wie das etwas rausgekommen ist, dann ist eben das wohlwollende Feedback aus dieser Szene gekommen. Und ich hatte dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt, dann haben wir Renato Kaiser angerufen, du, wie soll ich den Dialog aufnehmen? Weil eigentlich ist es mir ja schon wichtig,
ja,
aber
ja.
Der Sauerstoff hat einfach nicht gelangt, weil ich so fast ein bisschen NATO-Erfahrung gehabt, weil einfach alles zu viel war, einfach von den Eindrücken, SRF, Riesengebäude, so, ich habe gesagt, ja, sag das, dass wenn der Puls runterkommt, dann sag das.
Dann kommen wir auch zum Gendern.
Und dann ist aber aus dieser Szene nichts mehr gekommen. Das ist dann als Antwort, glaube ich, akzeptiert worden. Ich habe aber Gendern. Und dann ist dann aufs andere Ecke gekommen, ich soll mit dem Seichen. Und dann habe ich dann einfach so müssen feststellen, man muss einfach seinen Weg gehen. Also man merkt also wenn man so rausgeht, man wird kritisiert oder Feedback, egal was man macht. Und das war aber auch eine gute Erfahrung, zu merken, kannst du niemandem recht machen, irgendwo kommt etwas.
Und du musst es auch niemandem recht machen. Nicht nur du kannst nicht, du musst auch nicht.
Nein,
das finde ich noch einen wichtigen Unterschied.
Würdest du für die queere Community Social Media als Pusher anschauen oder eher auch als so schwierige Ecke.
Social Media?
Ja.
Hey, ich... Das ist jetzt noch schwierig, da müsstest du wahrscheinlich irgendwelche Fragen, die noch auf TikTok und so sind. Da bin ich ein bisschen zu alt dafür.
Aber das ist für mich auch schon zu weit. Und ich bin 10 Jahre jünger wie du.
Aber also ich habe das Gefühl, die queere Menschen haben nochmal ein komplett Auto Social Media, nochmal eine komplett andere Optionen, um sich zu vernetzen. Und eben auch Menschen zu finden, die vielleicht ähnlich ticken, wo sie, ja, das, also ich meine, wir haben früher noch Annoncen im Internet aufgegeben und haben uns bei den Schlussfächern getroffen. Also
cool.
Das ist komplett...
Irgendwo, du hast auch seinen Charme wahrscheinlich.
Es hat seinen Charme, aber du triffst einfach dann random Leute, oder, also in meinem Fall Frauen, die mir ja eigentlich wahrscheinlich null entsprochen haben. Du triffst die einfach, weil sie lesbisch sind. Und heute, du kannst bei Social Media schon viel mehr ausmachen, glaub, wer ticket jetzt ein bisschen ähnlich wie ich und wer nicht. Das war viel weniger gewesen.
Wenn du deine Tags jetzt so in 23 strukturierst, viele Themen sind so am Aufploppen jetzt in der Szene und bei dir?
Also ich gehe eben ehrlich gesagt gar nicht mal so strukturiert vor. Ach. Ich habe einfach eine Liste von irgendwie noch etwa 50 Leuten, die ich denke, die wären lässig in meinem Tag. Das sind viele.
Ja.
Was ich halt wirklich, wo ich anstehe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei den hinteren Buchstaben vom LGBTQI-Alphabet. Also ich, bei mir hört es ehrlich gesagt bei Transmenschen auf. Ich habe bis jetzt also intergeschlechtlich, da merke ich wie, weil bei mir ist auch ein Anspruch, der Mensch muss in der Öffentlichkeit stehen. Weißt, ich könnte schon vom Verband Leute suchen, ja, aber es müssen ja Leute sein, die in der Öffentlichkeit stehen.
Du auch ein vielleicht eine Symbolfigur
sein. Absolut, das hat auch mit unserer Sendung natürlich zu tun. Ich finde das auch richtig, aber ich finde keine prominente asexuelle Person, die über ihre Asexualität redet. Also ich, bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Und dort merke ich, dort würde ich gerne noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben. Und es klingt mir einfach nicht so, wie ich das will.
Ja, jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob es jemanden gibt im Rollstuhl, wo sich queer...
Ja, gibt es den Rolling Eddy?
Ja.
Habe ich auf dem Schirm, wird okay. Sicher eingeladen. Ja. Also, ich bin noch nicht so weit, ich habe jetzt die nächsten drei, aber okay. Den Rolling Eddy habe ich.
Willst du ein bisschen anteasen?
Habe ich auf dem Schirm.
Willst du die nächsten drei ein
bisschen anteasen? Hey, nein, im Fall lieber okay. Noch nicht. Also ich habe den habe ich jetzt gedreht, da haben wir auf Social Media schon rausgehauen. Das ist der Olivier Bohrer, wo ja. Der erste schwule Papi in der Öffentlichkeit ist, quasi prominent.
Ja.
Dort reden wir über Leihmutterschaft, über wie ist es als schwuler Mann ein Kind zu haben, wie sind die Reaktionen von außen. Das habe ich schon abgedreht, darum kann ich über das reden. Und der nächste, den ich eine Zusage habe, aber das haben wir noch nicht gedreht, das kann ich auch sagen, das ist der Yannick Zamboni, der Designer, der sich Genderfluid nennt.
Ja. Der Olivier war ja schon da.
Ja, ich weiß.
Habe ich super gefunden.
Ja, es ist ein Feiner.
Ja, sehr, ja. Sehr. Wie geht ihr an eure Inputs an für G&G? Weil, ja, wie entsteht so ein G&G-Input, dass dann nachher noch eine Sendung daraus gibt?
Also du meinst, das hat jetzt nicht mit der Realität zu tun, gell? Du meinst allgemein G&G?
Allgemein.
Also wir sind drei Inputerinnen, meine Chefin Carmen Müller, meine Kollegin und ich. Und bei uns kommen Themen ein, mit, hey, die Events sind. Oder es gibt Leute, die uns schicken, hey, machen doch über den oder die ein Porträt. Oder aber wir kommen da selber auf Ideen natürlich. Das ist so, das sind so die Optionen. Und dann haben wir immer einmal in der Woche haben wir eine Sitzung, wo wir entscheiden, das machen wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und aus dem schauen wir dann noch, wie setzen wir die Sendungen zusammen. Es ist idealerweise, haben wir einen Gast, wir haben einen Anlass und wir haben ein Porträt und dann noch etwas Aktuelles aus dem Tag. Das ist so die Idealsendung.
Ja, und ab und zu reisen wir noch ein bisschen umeinander, oder? So wie Berlin.
Ja, das ist natürlich, also wenn, jetzt, ich bin im Februar, bin ich 10 Tage an der Berlinale und habe für G&G 6 Beiträge realisiert vor Ort.
Das ist recht stressig.
Das ist sehr stressig und aber auch sehr, sehr toll.
Was
war
toll?
Hey, du tauchst einfach, also ich hatte einen Kameramann und Cutter dabei, also es war eine Person, wir waren das Zweite, das andere Sabatini und ich. Du tauchst einfach komplett in eine andere Welt ein. Du hast ein völlig anderes Zeitgefühl. Also wir haben vielleicht so 6 Stunden geschlafen und den Rest eigentlich durchgeschafft. Zwischendrin sind wir noch schnell essen. Es ist intensiv, aber auch so toll. Irgendwann kommst du auf... Ich weiß nicht, irgendetwas passiert im Hirn. Also bei mir einmal. Ich merke dann, wie ich texte anders. Ich komme so in einen totalen Drive. Und das passiert, wenn ich Festglück habe, auch im Leutschenbach. Aber ich muss mich es passiert mir weniger einfach so. Es passiert bei Auslandeinsätzen, da bist du wirklich einfach... Ich habe jetzt den ESC schon 2 oder 3 Mal gemacht. Ich meine, das ist einfach grossartig. Da bist,
ja, wie ja. So ein Snack. Das Büro ist natürlich schwieriger, ist nicht... für dich zu kommen.
Ja.
Passiert denn der Drive auch, wenn du als DJ unterwegs bist? Oder was gibt dir Musik?
Hey, das ist ein bisschen eine andere Geschichte als DJ. Also es sind verschiedene Sachen. Wenn ich einen Gig habe, an einem Ort, wo ich gerne einen Gig habe, das sind so die Herzensangelegenheiten, dann ist es schon, gib mir die Bühne und ich rock die Geschichte und cool. Ich will 500 Hände in der Luft. So, das ist sicher etwas, was mich dann auch, also das erfüllt natürlich. Ich meine, wenn es abgeht und du bist dafür verantwortlich, dass es abgeht, ja. dann ist es toll. Ich lege auch Prides auf, das ist auch sehr, sehr cool. Und ich habe aber auch alles, wo wirklich über eine Agentur oft kommt, sind dann Firmenanlässe oder private Veranstaltungen. Und dort geht's, also dort gehe ich dann viel mehr auf Veranstalter, wenn ich eine Hochzeit spiele, dann gehe ich mega fest auf das Brautpaar ein. Was wollen die hören? Was funktioniert dort? Das ist viel Recherche vorab. Die geben mir vorab auch ihre, was sie gerne haben an Musik. Ich bereite mich dort relativ akribisch vor, währenddessen, ich lege jetzt auch seit irgendwie 24 Jahren auf oder 23, bei einem Club-Gig weiss ich, was funktioniert. Okay. Also, für das mache ich es einfach schon lange genug. Ich weiss, welche Lieder auf was und welche Sachen in welchen Szenen. Ich habe auch lange, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt habe ich das Gefühl, bin ich zu alt dafür, aber ich habe früher auch so 90er-Jahr-Partys, 80er-Jahr-Partys, 70er-Jahr-Partys. Und dann weisst du genau, wo, was, wie funktioniert und welche Übergänge.
Oder in welcher Stunde was ja. Am besten klingt.
Ja. Also eben für das mache ich es schon mega lang genug und auch oft genug.
Was war die Faszination, dass du das mit dir reingerutscht bist?
Hey, ehrlich gesagt, das ist im Fall eine relativ feministische Geschichte. Ich bin, ja, wie ganz viele in meinem Leben übrigens. Ich bin an Partys mit so 16, 17. So gar nicht mal so legal eigentlich, aber ja, ich bin auf jeden Fall dort schon im Ausgang gewesen. Und einfach gesehen, es sind nur Typen, die auflegen. Und meistens auch Musik, die ich gar nicht mal so gut gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann gefunden, hey, kann ich eigentlich auch und wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, dann habe ich angefangen auflegen. Ich habe dort dann mit... am Anfang war das ganz in einem kleinen Rahmen gewesen, und dann habe ich vielleicht mit 19, 20 habe ich angefangen, selber Lesbenpartys zu organisieren. Und dann habe ich wie nicht gewusst, als ich die erste Party gemacht habe, ob überhaupt jemand kommt. Und habe gedacht, ja gut, dann lege ich doch gerade selber auf, weil ich koste ja nichts. Hey, und dann sind 400 Frauen gekommen und seitdem geht das ab. Es ist dann auch gerade eine, die im Kaufleuten gearbeitet hat, ist an dieser Party gewesen, und gefunden, du musst ins Kaufleuten kommen. Und dann ist es so, wenn du im Kaufleuten mal gespielt hast, dann geht es dann schon ab.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen also in Summe 23 und vielleicht noch so ins 23 schauen, was sind so die Milestones, aber wir haben jetzt über zwei Talks geredet, die kommen mit, aber was steht bei dir noch?
Also eben, ich habe sicher die Loyalität, die ich weitermache. Ich habe viele coole DJ-Gigs. Aber es ist ein bisschen fies, weil es ist jetzt gerade Berlinale, jetzt vom Beruf her ist sicher ein Highlight gewesen. Und ganz ehrlich gesagt ist es für mich schon auch ein Highlight, wenn ich arbeite sehr viel und ich habe mit meinen zwei Jobs auch sehr viel Intensität in meinem Beruf. Und für mich ist es im Fall schon auch ein Highlight, wenn ich ab und zu einfach mich daraus nehmen kann und ich gehe in die Berge und sitze am Bergsee.
Ich habe ja dich auf Social Media kennengelernt, auf Instagram. Und ich habe schon auch gemerkt, Ferien oder auch Verreisen ist für dich, glaube ich, schon sehr wichtig. Was gibt dir denn Verreisen?
Also ich bin ein sehr urbaner Mensch, wo ich bin jeden Abend irgendwo, ich bin viel unter Leuten, ich tausche mich wahnsinnig viel aus, ich höre sehr viel zu auch. Und die Natur ist halt das komplette Gegenteil, dort ist es einfach ruhig.
Was passiert denn, wenn die Lea Ruhe hat?
Also wenn ich sie in der Natur habe, es funktioniert in der Stadt nicht so gut. Okay. Dann bin ich auch...
Auf den Aussenreiz oder was?
Hey, dann bin ich auch einfach nicht allein. Okay. Also in der Stadt, das wuselt. Und ich kann es auch gerne, wenn es wuselt.
Okay.
Aber im Fall, wenn ich irgendwo in den Bergen bin, oder ich habe noch, ich bin oft im Berner Oberland.
Das ist auch sehr schön.
Hey, es passiert wirklich etwas in mir. Ja.
Was sind denn so für Reisen angedenkt?
Oh. Also. Ich habe meine Ferien, ich bin totale Planerin. Ich habe meine Ferien bis Ende 2025 geplant. Meine Chefin weiss es noch nicht, aber es ist so.
Die gehen meistens immer auf.
Die gehen immer auf, meine Pläne, ja. Ich bin wirklich ein Mädchen mit Plan. Also das ist überall im Leben. Ich habe mir gesagt, ich komme zum SRF. Ich habe mir ganz viel Sachen zurechtgelegt und das funktioniert nicht immer, aber meistens um die Ferien Stossrichtung, stimmt. Und die Ferien ist jetzt auch etwas, was in meinem Fall nicht absolut unrealistisch ist. Ich habe meine Zeit, die ich von SRF weiss, diese Ferien kann ich bekommen. Und dann plane ich die und mit viel Freude. Jetzt gehe ich im Sommer eine Woche an ein Musikfestival, da gehe ich immer an. Seit auch 24 Jahren schon. Mit meiner Mutter.
Ah!
Gehen campen, ja. Also jetzt gehen wir mit dem Hippie-Bus, nicht mehr mit dem Zelt, sind wir ein bisschen grösser geworden. Hey, wirklich eine Woche Musik konsumieren. Ich habe auf das SRF schon vom Festival berichtet, es ist das grösste in der Schweiz. Es ist wirklich gross. Und jetzt das Mal gegangen, aber nur privat, und ich freue mich sehr.
Wenn du so an Festivals gehst, für das SRF, gehst du wahrscheinlich auch mit einem Plan, aber wenn ich gehe, ja privat an ein Festival. Kann sie dann so das Auge vom Arbeiten auch ein bisschen weglegen?
Also, natürlich, wenn ich eine Kamera dabei habe, dann schaue ich die Musik, die ich will. Jetzt, ich bin ein Mensch, ich bin fast immer umgeben von einer Pulk Freundinnen, sage ich. Ich bin ein totaler Gesellschaftsmensch und ich wohne auch mit meinen Freundinnen im gleichen Haus und so, das ist alles ganz nah. Und jetzt am Paleo-Festival kommen mich meine engsten Freundinnen besuchen und ich bin dort mit meiner Mutter im Wohnwagen und dann kommen immer wieder Frauen vorbei.
Sagen, hallo!
Und, ja, sie haben ihr Zelt vor meinem Wohnwagen und so, ja.
So richtig.
Ja, ich bin so ein Clan-Mensch.
Ein richtiger Clan.
Ja, der Clan-Mensch. Ja.
Hey, Lea, wir reden schon eine halbe Stunde und das ist wie im Flug.
Ja, das ist es.
Aber wie du schon gehört hast, am Schluss mache ich immer noch ein Setting fürs Gegenüber auf. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen von dir. Also ich mache es ein bisschen auf, ich komme mit meinem Set durch. Aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen.
Hey, mich, mit was für Vorurteilen kämpfst du und was nervt dich am meisten dran?
Also, ich kann mit Vorurteilen ziemlich gut umgehen. Wie soll ich sagen, sie inspirieren mich auch manchmal zum Gas geben und sagen. Wenn ich merke, dass es um ein Vorurteil geht, kann ich dann auch manchmal extrem das Vorurteil ausspielen, dass dann das Gegenüber wirklich merkt, dass sie weiß, um was es geht. Und das finde ich auch ein bisschen vorführen, aber nie wehhaft, sondern dass sie wie selber merkt, dass es jetzt um ein Vorurteil geht oder nicht. Was ich einfach merke, ist, wo ich immer mehr auch ein bisschen zu kämpfen habe damit, ist, dass Behinderung in diesem Jahrtausend immer noch als krank und defizitorientiert angeschaut wird und nicht als Lebensvielfalt. Also, eben, wenn ich immer noch gefragt werde, also jetzt durch mein SRF-Engagement, weniger, aber wenn ich manchmal noch gefragt werde, was ich hate, dann weiss ich schon, um was es geht. Also, dann sage ich meistens überspitzt nichts, was hast du? So,
ja.
Und dann muss ich sagen, look, natürlich, wenn ich jetzt einen Arzt frage, kann ich eine Diagnose. Nur nützt die mir nichts, weil das ist meine Lebensrealität.
Absolut.
Und meine Behinderung ist ein Teil von mir. Das ist ein wichtiges Attribut, das mich mit ausmacht. Das ist jetzt eine Nebensache, wie meine Haarfarbe oder so. Und da merke ich schon, dass ich da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe. Einfach das, aber das liegt auch an der Sprache per se, oder? Wenn man unsere Berufsfelder jetzt im pädagogischen Phase immer noch von Heilpädagogik redet, weiss man dann schon, um was es denn dieser Beruf ist. Auch wenn sie sagen, das geht ihnen nicht darum, aber Sprache macht Bilder im Kopf.
Absolut.
Und darum, der christliche oder der darbietende Aspekt, der nervt mich ein bisschen. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn du deine Wirtschaftlichkeit ausspielst, dass dann einiges in der Schweiz noch eher geht. Ja. Dann weißt, das habe ich jetzt wirklich bei allen meinen jetzigen Interviews erzählt, aber es nimmt mich einfach wunder, wie du darauf reagierst, wenn ich früher am Bahnhof Zug wollte, also mit dem Zug auf Zug und dann wollte an See und dann war der Lift-Effekt am Bahnhof. Weil ich wollte meine Me-Time am See ein bisschen, weißt, einfach ein bisschen am See bamben und das dann auch ein bisschen empört gesagt habe, dass jetzt meine Me-Time nicht gegangen ist, habe ich viele so vom Echo von der Gesellschaft gehört, ja weisst, der Lift kann kaputt gehen, ja dann gehst du halt einen anderen Tag, wenn er wieder geflickt ist, das kann halt passieren. Gut, wenn ich jetzt aber das Gleiche erzähle, und das ist mir auch schon passiert, dass ich auf Zug wollte und habe ein Meeting verpasst, weil der Lift defekt war. Und ich habe dann das gesagt.
Ja.
Ich habe ich ganz etwas anderes gehört von der Gesellschaft. Mhm. Und dann denke ich so, dann könnte mir auch die Gesellschaft auch ein bisschen übertölpeln, wenn man jetzt, ich sage schon, ob das moralisch, ethisch korrekt ist, aber ich glaube, in der Schweiz kannst du mit dem Hebel Wirtschaftlichkeit einiges, also jetzt für ich glaube, Menschen mit Behinderung einiges erreichen, ob das wirklich so cool ist, philosophisch.
Ich kann gerade sagen, ist gut diskutierbar, oder?
Ja, das kann man diskutieren, aber manchmal denke ich, manchmal nützt es gleich, also weißt du, manchmal darf man sich dann auch nicht zu viel überlegen, sondern man muss es dann wieder sagen. Mhm. Und dann merkt man es dann schon. Und das habe ich schon auch gemerkt. Und eben seit ich bekannt bin, darum habe ich mich bei einer von meinen Einstiegsfragen gestellt. Aber ich mache mir natürlich immer Gedanken, was sage ich, wie, wenn ich rausgehe, weil es natürlich auch an einer Community hilft oder so. Bei meinem Podcast, das ist mir gleich, dort kommt einfach real Jahr, ob es jetzt jemandem passt oder nicht. Aber wenn ich jetzt so rausgehe, wo ich weiss, ich werde um meine Behinderung gefragt, dann mache ich natürlich jetzt nicht die Scherz, die ich jetzt vielleicht würde machen. Sonst, oder? Darum denke ich, ist es manchmal schon auch, wenn man ein bisschen bekannter ist, schon auch manchmal, man muss sich einfach mehr Gedanken machen, was für eine Wirkung hat. Aber, man kann auch einiges bewegen, oder?
Unbedingt. Jetzt haben wir ja gerade die Behindertensession gehabt, noch nicht so lange her.
Ja, ich habe ja für die Arena noch geschafft.
Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Jetzt, wie nimmst du das wahr? Ich meine, behinderte Menschen sind dermaßen unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit.
Ist es?
Ich finde ja.
Ja. Nein, ist es auch wirklich.
Eben, ist es, ja.
Es ist einfach momentan so, wenn man von Inklusion redet, also man muss einfach sagen, momentan leben wir vom System her von der Integration. Also ein System sagt uns eigentlich immer, ihr müsst euch am System anpassen. Absolut. Und dann könnt ihr mitspielen. Das kann ich jetzt Thema Fernsehen. Dort probiert man natürlich immer wieder auf meine Bedürfnisse einzugehen. Ich muss aber gleich noch sehr viele Anpassungen machen, dass ich überhaupt, wie soll ich sagen, das fährt schon so bei der Kantine. Also wie macht man jetzt, wenn man jetzt nur eine Stunde Pause hat? Wir müssen auch eine Lösung finden, dass wir etwas holen, weil in die Kantine selber könnte ich jetzt nicht gehen. Und dann heisst es einfach immer wieder, den Gedankenaspekt muss ich am System wie mitbringen. Das kann ich natürlich auch sehr gut, aber der Energieaufwand ist einfach extrem hoch. Ich habe natürlich das ewige Feuer, das brennt, darum kann ich das auch sehr gut, aber ich finde es manchmal ein bisschen unfair, wenn man dann, also jetzt im Fernsehen, dann haben wir es gut angebracht, aber auch jetzt da in verschiedenen Theatern, wenn ich auftreten bin, wenn man dann sagt, ja, es gibt zu wenig KünstlerInnen mit Behinderung, sage ich, die gibt es schon.
Ja.
Die gibt es schon, aber wenn ich natürlich in ein Theater gehe, sehe ich, was zum Thema Behinderung Priorität ist. Also die konsumierende Fraktion wird bedenken. Also es gibt das Rollstuhl-WC, es gibt, es gibt also Plätze für Menschen mit Behinderung. Wenn man aber hinter die Bühne geht oder ist in Backstage,
Ende Gelände, oder?
Dann ist Ende Gelände. Mhm. Und ich sage immer, oder, das ist ein allgemein. Da kann man gut bewerten über Künstlerinnen mit die gehend sind und Menschen mit Behinderung. Und bis ein Mensch mit Behinderung auf der Bühne ist, ist der Energiehaushalt vielleicht auf 80, wo seine gehenden KollegInnen mit 95 starten. Weil bis sie auf der Bühne sind, ganz eine andere Energieformen leisten. Und dann das Gleiche bewerten. Ohne dass man das gesehen finde ich dann manchmal schon auch ein bisschen sehr speziell. Ich kann das natürlich immer wieder anprangern und auch, was ich auch gemerkt habe, wenn ich einen Überbiss habe, muss ich meistens ein bisschen in ein Hobby flüchten und mit Energie zu sammeln. Weil ja. Ich habe gemerkt, ein Überbiss bringt in die Gesellschaft einfach nichts. Außer man geht rein und sprengt etwas. Und dann, aber das muss schnell gehen. Also ja. wenn du mit einem Überbiss willst, reingehen willst, wenn du das längerfristig machst, dann schadest du dir selber. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Aktivitäten geht. Ein Überbiss hilft nur, wenn du wirklich akut etwas anprangern und das dann aber auch schneller wegbringst du das. Wenn es aber längerfristig...
Aber wenn du um gesellschaftliche Veränderungen, das ist nie schnell. Nein. Das ist immer lang und das macht immer Sinn, wenn da viel dahinter ist, um etwas zu verändern.
Ja, und ich habe einfach auch, darum habe ich auch gefragt, wie es in der queeren Community ist mit den Social Media. Dass ich überhaupt ins Fernsehen komme, habe ich natürlich Social Media und YouTube zu verdanken.
Ja,
ich war natürlich in einer Sonderschule gewesen, oder wenn ich dort vor 16, 17 Jahren gesagt hätte, bei meinem Sonderschulabschluss, ich wäre gerne in Journalismus, oder ich hätte gerne irgendwann hätten sie mich ausgelacht. So, also weißt du, so habe ich einfach mal angefangen als YouTube und dann halt frech, wenn ich bin, halt gemerkt, wie SRF-Adressen funktionieren und dann geht frontal
Deutsch
und dann ist es so gegangen. Aber man merkt schon, es ist einiges am Gehen. Aber ich würde sagen, es braucht immer ein Effort von der sogenannten Randgruppe, um ja, Sichtbarkeit zu generieren. Weil ja. Die Gesellschaft bewegt sich sehr selten zu einer Randgruppe an.
Absolut. Und ich meine, das hat ja dann auch letztendlich wieder damit zu tun, dass die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad ein paar kleine Privilegien Angst hat zu verlieren. Oder? Ja. Geht dann auch wieder um den. Und darum also habe ich das Gefühl, schon oft eine Abneigung gegen Randgruppen da.
Und darum denke ich, ist auch die queere Community so eine Brückenbauer-Community, weil natürlich, was ich manchmal schon der Randgruppe ein bisschen vorwirfe, ist, dass jede Randgruppe manchmal ein bisschen für sein Gärtchen schaut. Und die queere Community bringt es an, viele miteinander zu machen und so eine Dynamik anzuheizen.
Habe ich aber das Gefühl, das ist auch nicht immer so gewesen. Also, als ich in die Frauenszene kam, in den 90er Jahren, ist es noch gewesen, es gibt eine Lesben-Szene. Dort irgendwo gibt es eine schwule Szene. Etwas anderes hat man sowieso. Also, wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Transmenschen gegeben, aber die sind noch komplett unsichtbar gewesen. Aber dass das alles so zusammengewachsen ist mit diesen ganzen Buchstaben, also, das habe ich das Gefühl, ist in den letzten paar Jahren passiert. Das war nicht schon immer mit der queeren Community.
Seit etwa 10 Jahren, 15 Jahren, fängt man so eine Dynamik an zu merken. Und das merkt man natürlich auch, weißt du, was ich manchmal ein bisschen krass finde. Nur ganz einen kurzen Exkurs, wenn man jetzt auf das Thema Sexualität anschaut, Menschen mit Behinderung. Natürlich habe ich nicht die gleichen Voraussetzungen wie jetzt ein Cis-Mann, der Fußgänger ist. Mhm. Aber in der Szene selber bin ich dann gleich der am meisten Dienstleistungen oder Bedürfnisse abdecken kann. Also zu jemandem, der Homosexualität lebt, finde ich dann schon auch schwierig. Weil das Thema Sexualität mit Behinderung ist schon schwierig. Ja. Und dann auch Homosexualität mit Behinderung ist noch schwieriger. Was ich aber wieder cool finde, die queere Community hat so eine offene Art mit Sexualität umzugehen, dass dort auch wieder Menschen mit Behinderung auch wieder
Platz haben. Unbedingt. Oder? Aber ich glaube auch halt wirklich, dass wenn du selber, also Menschen, die selber irgendwo ausgrenzt sind, wollen ganz sicher nicht ausgrenzen. Ja, das ist
schon so.
Ja.
Nein, aber es macht wirklich Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hey, sehr, sehr gerne.
Es hat riesig Spass gemacht.
Mega.
Bleib weiter dran. Und das mache ich bei dir. Ich kann, aber geniesse auch die Ferien.
Ja, das mache ich.
Festival. Ja, danke vielmals.
Danke dir, Jan. Super gewesen, danke.